Das Kapitel beginnt damit, dass Älteste aus Israel, die bereits weggeführt waren nach Babylon, zu Ezekiel kamen. Und offensichtlich wollten sie den Propheten Fragen stellen. Aber Gott wusste genau, was ihre Gesinnung war. Und hier finden wir so grundsätzliche Antworten, Reaktionen Gottes auf Menschen, die aus reiner Neugierde etwas wissen möchten, aber in Wirklichkeit gar nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Wir haben hier den Ausdruck so oft gefunden, Männer, die ihre Götzen in ihrem Herz aufkommen lassen. Vers 3, Vers 4 und 5 kommt das vor. Wir haben ja letztes Mal uns beschäftigt mit den falschen Propheten damals und haben gesehen, dass hier gesagt wird, dass sie aus ihrem eigenen Herzen weissagen. Und wir haben gesehen, dass das nicht bedeutet, nur dass es einfach ihre eigene Idee ist, sondern wir haben schon letztes Mal gesehen, dass das menschliche Herz ist entweder auf Gott ausgerichtet oder auf die Abgötter. Das menschliche Herz ist nie neutral. Und da sehen wir in Kapitel 14 eben solche Leute, wo ihr Herz ganz eindeutig auf die Götzen, auf die Abgötter ausgerichtet sind. Und da weigert sich Gott, sich von ihnen befragen zu lassen. Und kündigt ihnen sogar auch das Gericht an. Wir können dazu noch etwas lesen aus dem Prediger. Kapitel 3, da finden wir etwas über das Wesen des menschlichen Herzens. Wer liest uns 3, Vers 11?
Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag.
Ja, also Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das macht aus, dass der Mensch, obwohl sein Herz, es ist nicht gemeint die Pumpe hier, die Blutpumpe, sondern mit Herz ist oft in der Bibel gemeint das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit. Das Herz des Menschen, so klein wir als Menschen sind, so weit ist eigentlich das menschliche Herz. Die Ewigkeit darin hat Gott hineingelegt. Das heißt, das menschliche Herz kann keine Befriedigung finden in sich selbst. Und so sucht es nach Erfüllung. Allein Gott, der ewige Gott, kann das menschliche Herz ausfüllen. Und alles, was kleiner, geringer ist als Gott, kann das menschliche Herz nicht befriedigen. Aber eben der Mensch versucht es oft dann zu füllen mit den Abgöttern. Aber hier haben wir gewissermaßen den Schlüssel, warum das menschliche Herz entweder auf Gott oder auf die Abgötter ausgerichtet ist. Aber es kann nicht einfach für sich so allein stehen. Und Augustin hat das ja damals in seinen Bekenntnissen so schön ausgedrückt. Unruhig ist das Herz, o Herr, bis dass es ruht in dir. Das ist genau das Geheimnis. Das Geheimnis des menschlichen Herzens. Und nun also hier Menschen, die nicht bereit sind, auf Gott zu hören. Und Gott sagt, da will ich mich auch nicht befragen lassen. Und bevor sie eigentlich ihre Frage überhaupt stellen können, gibt er ihnen schon Antwort, aber nicht Antwort auf die Frage, sondern auf ihr eigentliches Problem. Liest noch jemand einmal Vers 6.
Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet euer Angesicht von allen euren Gräueln.
Ja, also Gott ruft sie zur Umkehr auf und erst dann will er auf ihre Fragen eingehen. Ist auch wichtig, wenn jemand sagt, niemand sagt es so ausdrücklich, aber der Gedanke ist doch oft da, wenn Gott mir all meine Fragen beantworten kann zuerst, dann will ich mich bekehren. Aber so handelt Gott nicht. Und er deckt zuerst bei uns das Problem auf und will sehen, ob wir bereit sind, da zu kapitulieren. Und dann gibt es aber auch die Gefahr, Vers 9 sehen wir, dass dann ein Prophet, der nicht reden soll, trotzdem spricht. Er liest nochmals jemand Vers 9.
Wenn aber der Prophet sich bereden lässt und ein Wort redet, so habe ich, der Herr, diesen Propheten geredet. Und ich werde meine Hand wieder ihn ausstrecken und ihn aus der Mitte meines Volkes Israel vertilgen. Und so soll sie ihre Schuld tragen, wie die Schuld des Fragenden, also wird die Schuld des Propheten sein, damit das Haus Israel nicht mehr von mir abirre und sich nicht mehr durch all ihre Überlegungen von mir heilige. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein, spricht der Herr, der Ewige.
Ja, danke. Also der Prophet, der spricht, obwohl er nicht sprechen soll, kommt auch um das göttliche Gericht. Das ist eigentlich sehr ernst. Man kann nicht einfach sprechen, wann es einem passt. Aber was sicher auch noch zu sehen ist, hier in unserem Zusammenhang, wir sind da bereits in einer Gerichtsphase über Israel gekommen. Israel hatte jahrhundertelang durch die Königezeit eine Gnadenzeit erlebt und jetzt kommt die Zeit des Gerichts und Gott beantwortet jetzt nicht mehr die Fragen der Menschen, die gar nicht umkehren wollen. Aber man kann das also nicht beziehen auf jede Zeit, dass man prinzipiell jemand, der unredlich Fragen stellt, prinzipiell nicht antworten darf. Wie können wir das biblisch belegen? Es ist einfach eine Behauptung gewesen von mir, oder? Ja, denken wir mal an die Evangelien.
Komm. Ja, Herr, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen?
War das eine unehrliche Frage?
Teilweise. Er war ja nicht bereit, das zu tun.
Ja, das stimmt, das wäre ein Argument. Also bei diesem jungen Mann, der Karriere gemacht hat, aber irgendwie war er doch in einem Dilemma drin, oder? Also etwas, man merkt, eine gewisse Ehrlichkeit merkt man doch, aber wie du sagst, schlussendlich war er nicht bereit, dem Gebot des Herrn, verkauf alles, was du hast, gehorsam zu leisten. Aber es gibt noch viel Ausgeprägtes.
Jesus hat den Schriftgelehrten doch auch immer Antwort gegeben, obwohl sie ganz klar in heuchlerischer Absicht vorgehen.
Ja, das wird sogar ausdrücklich gesagt. Schlagen wir zum Beispiel auf Lukas 20, man könnte ganz viele Beispiele bringen. So stellvertretend hier eins. 20, Vers 20. Lies mal, Peter.
Und sie beobachteten ihn,
Das geht in Vers 19 um die hohen Priester und die Schriftgelehrten.
Beobachteten ihn und sandten Auflaurer aus, die sich verstellten, als ob sie gerecht wären, auf dass sie ihn in seiner Rede fingen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Landpflegers überliefern möchten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, den Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Aber ihre Arglist wahrnehmend sprach er zu ihnen, was versuchet ihr mich? Zeiget mir einen Denar. Wessen Bild und Überschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen des Kaisers. Ja, und sprach zu ihnen, gebe deinem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie vermochten nicht, ihn in seinen Worte vor dem Volke zu fangen. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen.
Ja, und dann kommen die Sadduzäer, und die wollen ihn legen mit einer ausgeklügelten Situation, die es gar nicht gegeben hat, aber sie wollen quasi die Lehre der Auferstehung ins Absurde führen. Der Herr geht darauf ein und widerlegt sie auf so bewundernswürdige Art. Das ist ganz interessant sowieso, gerade in der letzten Phase seines Lebens, da kommen so viele verschiedene Gruppen und versuchen ihn nochmals zu legen mit Fragen. Und er beantwortet alles. Sie haben keine Chance. Und dann stellt er eine Frage und die können sie nicht beantworten. Und zwar eine Frage, die seine Gottessohnschaft betrifft, in Verbindung mit Psalm 110. Und niemand kann die Frage beantworten. Dann hört das auf. Und schließlich ist doch interessant, als der Jesus dann vor dem Hohen Rat war und man sogar vor der Gerichtsverhandlung schon beschlossen hatte, wie es rauskommen sollte, etwas, was ganz gegen die talmudischen Gesetze geht, das war absolut verboten, dass ein Gerichtsentscheid schon vor dem Gericht dastand. Und sowieso die ganze Gerichtsverhandlung war voller juristischer, unakzeptabler Falschheiten. Und da wird dann der Jesus gefragt und er gibt keine Antwort. Matthäus 26. Verse 29 bis 62. Wer liest? Reinhold, vielleicht du?
Ich sehe schlecht mit meinem linken Auge.
Welcher Vers? Vers 59.
Nein?
Bis 62.
Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Und der Hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still.
Ja. Er geht überhaupt nicht mehr ein auf die Fragen. Da haben wir jetzt wirklich den Punkt erreicht, jetzt war Schluss. Da sehen wir jetzt, also sind wir gewissermaßen in einer Situation jetzt angelangt, wie bei Hesekiel, wo Gott sagt, so, jetzt ist der Punkt gekommen, es wird nicht mehr gesprochen. Allerdings ist es erstaunlich, wenn man einen Vers noch weiter liest, liest er noch weiter, schnell.
Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiteren Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig.
Ja, bis dahin. Jetzt hat er plötzlich doch gesprochen. Wie erklärt sich das? Ja, es ist so, dass nach 3. Mose 5 konnte jemand vor Gericht unter göttlichen Schwur gestellt werden. Und dann musste man antworten. 3. Mose 5 sagt nämlich, wenn jemand die Stimme des Schwures hört, das ist quasi der Schwur des Richters, und dann nicht antwortet, dann ist er schuldig und muss ein Schuldopfer bringen. Und der Herr Jesus hat also keine Antwort mehr gegeben, aber in dem einen Fall, wo er ihn unter Schwur stellt, als oberster Richter, da musste er, weil er sich unter Gesetz gestellt hatte, nach 3. Mose 5 antworten. Und dieser eine Ausspruch hat dann zu seinem Todesurteil geführt. Das ist ganz dramatisch eigentlich. Sonst hätten sie ja nichts in der Hand gehabt. Also das einfach so, um das Gleichgewicht zu haben. Hier bei Hesekiel geht es wirklich darum, diese Leute haben die Zeit vergehen lassen und Gott antwortet nicht mehr. Aber ruft sie doch noch einmal zur Umkehr auf. Ist bis dahin eine Frage oder eine Bemerkung? Sonst gehen wir weiter zum nächsten Abschnitt. Ja?
Was ist eigentlich die wichtigste Bedingung, um die Gedanken Gottes auch heute noch zu verstehen? Was ist die wichtigste Bedingung?
Hat jemand einen Gedanken dazu?
Man muss bereit sein, den Willen Gottes zu tun. Johannes 7,
glaube ich. Ja, komm, schlag auf. Johannes 7. Johannes 7, 17. Lies.
Wenn jemand seinen Willen, also Gottes Willen, tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede.
Jawohl. Also diese Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun. Und das ist ein sehr interessantes Wort. Dann bekommt der Mensch also eine innere Gewissheit von Gott, um zu wissen, dass das, was Jesus gelehrt hat, Gottes Wort ist. Bei Calvin in seiner Institutio, das ist so sein grundlegendes Lehrwerk, da geht er sehr ausführlich darauf ein und nennt das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Und er sagt, ich bin zwar nicht sehr redegewandt, dabei ist, wie der schreibt, das ist ein Genuss, aber ich sage, ich bin nicht sehr redegewandt, aber es wäre mir möglich, solchen, die der Bibel widersprechen, sie mit Argumenten zum Schweigen zu bringen. Aber dann hätten sie immer noch nicht diese innere, völlige Gewissheit. Und das bekommt der Mensch erst durch den Heiligen Geist, dieses innere Zeugnis, also weiß, es ist Gottes Wort 100%. Das ist eine Gewissheit, die sogar noch weiter geht, als was möglich ist durch Beweise. Und das ist eigentlich im Prinzip genau das. So wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir rede. Das ist ein Werk Gottes im Herzen des Menschen.
Ja? Das zielt genau auf unser Herz ab. Das heißt, in welchem Zustand wir herzensmäßig vor dem Herrn stehen.
Ja, genau.
Ich denke, das ist das auch darum. Man hat oft viel Bibelwissen. Und versteht dann doch manchmal Bahnhof. Ist und bleibt die Frage des Herzens.
Ja, ja. Wobei eben, wir haben das letztes Mal ja betont, das Herz ist also nicht der Gegensatz zum Verstand. Das Herz in der Bibel ist das Zentrum des Menschen und umfasst in der Bibel, man kann mit der Konkordanz durchgehen, wir das eindeutig finden, das Herz umfasst Verstand und Gefühl. Beides. Diese Trennung von Verstand und Gefühl, das kommt eigentlich aus dem Heidentum, das ist griechisches Denken. Das ist kein richtiges Menschenbild. Das Innere des Menschen, wir haben letztes Mal gelesen aus Sprüche 4, bewahre mehr, das Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, Sprüche 4, 23. Das ist das Zentrum, das, was den Menschen im Innersten zusammenhält, kann man sagen. Und Gott wirkt aber eben dort im Herzen. Aber wenn das Herz eben auf Abgötter ausgerichtet ist, dann bekommt der Mensch diese Überzeugung nicht. Wenn der Mensch sein Herz auf Gott ausrichtet, dann wirkt er durch den Heiligen Geist darin. Aber es ist nicht ein Gegensatz, das ist im Herzen gewirkt und das hat mit Verstand nichts zu tun. Ja?
Darf man dann eigentlich sagen, das heißt ja auch, der Heilige Geist wirkt, dass wir aber Vater rufen.
Ja?
Mehr noch werden möchte als nur Gott, sondern wirklich die Beziehung als unser Vater, eine innige Beziehung, was das mit das Ziel ist.
Ja, das bewirkt er eben, aber durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, ganz genau. Und so ist es auch, lesen wir in Römer 8, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wissen wir, das Herz, kann man auch umschreiben, ist Geist und Seele. Ja, das ist ein anderer Ausdruck für Geist und Seele. Und gerade beim Begriff Geist, dort ist ja die Verbindung zum Verstand naheliegend. Ja? Und der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Verstand ist nicht irgendwie ausgeschaltet. Überhaupt nicht. Das ist Römer 8, Vers 16. Man kann übersetzen, der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, oder besser, der Geist selbst bezeugt unserem Geist. Eben, das hängt damit zusammen, dass Gott dem Menschen das, die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Noch ein zweiter Punkt, außer Johannes 7, 17 als Antwort auf die Frage von Reinhold. Sprüche 1, Vers 7. Das ist der Schlüsselvers für dieses Weisheitsbuch. Reinhold, willst du das lesen? Es ist kurz.
Ja, gut, ich versuch's. Die Furcht des Herrn ist der Erkenntnis Anfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung.
Ja, also die erste Hälfte, die Furcht, also die Ehrfurcht vor dem Ewigen, ist der Erkenntnis Anfang. Wenn wir echte Gottesfurcht haben und Gottes Majestät und Größe vor uns sehen, dann werden wir zur göttlichen Weisheit geführt. Das ist die absolute Voraussetzung. Und das ist auch wieder etwas, das sehr gegen den Zeitgeist geht. Und wenn wir denken, gerade auch gegen den Zeitgeist in den Gemeinden, wie oft empfindet man gerade diesen Mangel an Gottesfurcht. Und das geht dann Hand in Hand mit Mangel an göttlicher Weisheit. Und man denke dabei an Hosea 4, wo es heißt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Das zerstört das Volk Gottes. Also diese Gottesfurcht ist ganz entscheidend. Und wir sehen das bei manchen Gottesmännern in der Bibel, wie sie unter dem Eindruck der Majestät und Erhabenheit Gottes dann in einen Dienst geführt wurden. Das war so bei Mose, als Gott ihm im Dornbusch erschien und seine Reaktion war, er verhüllte sein Gesicht. Und unter diesem Eindruck der Heiligkeit Gottes wurde dann Mose in seinen großen Dienst eingesetzt. Oder denken wir an einen Jesaja, der in der Vision Gottes Herrlichkeit sah im Allerheiligsten im Tempel. Die Seraphim um ihn her, die rufen ununterbrochen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Und Jesaja erschrickt. Und er sagt, wehe mir, denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Und ich lebe inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Und dann kommt plötzlich der Ruf Gottes, wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Aber wieder auch unter dem Eindruck der Heiligkeit und Erhabenheit Gottes. Wir haben es auch gesehen bei Hesekiel. So fing doch sein Dienst an. Er hatte einen geöffneten Himmel gesehen. Dann kam der Thronwagen Gottes und Gottes Erscheinung darauf. Hesekiel ist in Anbetung überwältigt und kniet vor Gott nieder. Dann kommt der Ruf zum Prophetendienst. Also das sehen wir so durch die ganze Bibel hindurch, bis ins Neue Testament, denken wir an Saul. Das hat also nicht mit Toronto-Segen zu tun, wenn er zu Boden fiel, denn das war nicht eine Auslöschung des Bewusstseins, sondern er sah die Herrlichkeit Gottes und war so überwältigt, er sah den ganzen Schmutz seines bisherigen Lebens. Das, was ihm früher Stolz und Gerechtigkeit als Gerechtigkeit erschien, das erkannte er plötzlich als ein schmutziges Kleid. Er sagte, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Aber wirklich unter dem Eindruck der Größe und Majestät Gottes. Und dann wurde er eingesetzt für seinen Dienst. Also das als ausführliche Antwort, das sind so die Voraussetzungen, damit Gott uns seinen Willen in seinem Wort offenbart. Sonst noch etwas bis dahin? Ja?
Ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Reihenfolge, die wir finden in Jesaja 6. Erst erkennt er die Herrlichkeit Gottes, dann bekennt er, ich bin ein Mann von unreinen Lippen.
Ja.
Dann sehen wir die Reinigung, wie sie wirklich vom Altar Gottes ausgeht. Und dann haben wir die Sendung.
Ja, genau.
Diese schöne Reihenfolge.
Gottes Erkenntnis, dann folgt die Selbsterkenntnis. Dann braucht es aber das Bewusstsein für Sündenvergebung und dann kann Gott uns berufen. Genau. Aber in unserer Zeit ist geprägt von einem gewaltigen Mangel an Gotteserkenntnis und das hat zur Folge, dass eben auch ein Mangel an Selbsterkenntnis da ist. Dass man eigentlich gar nicht eben die Hoffnungslosigkeit des menschlichen Zustandes sieht, sondern man rühmt sich eigentlich der Größe und der Leistung der Menschen in technischer, digitaler Hinsicht und so und sieht gar nicht mehr das Jämmerliche. Aber eben aus Mangel an Gottes Erkenntnis gibt es auch keine Selbsterkenntnis. Noch etwas bis dahin? Gut, dann gehen wir zum zweiten Abschnitt. Gott erklärt Hesekiel, wenn er beschließt, gegen ein Volk in ein Land gerichtlich vorzugehen, weil die Menschen gegen Gott gesündigt haben, dann kann es ja sein, dass darin gerechte Menschen vorkommen. Und es werden uns zweimal die Beispiele Noah, Daniel und Hiob genannt, Vers 14 und auch Vers 20. Und da wird erklärt, diese Menschen könnten also nichts beitragen, dass die anderen verschont werden. Keine Stellvertretung. Das ist die große Belehrung hier. Wir fragen uns, warum werden ausgerechnet diese drei Männer erwähnt? Noah, Daniel, Hiob. Da muss ja ein besonderer Grund dahinter stehen. Hat jemand eine Idee?
Es waren Gottesmänner. Die haben Gott geglaubt.
Das auf jeden Fall. Alle drei Gottesmänner. Aber warum gerade, ich meine, es hätte auch Abraham sein können oder Samuel.
Besondere Gerichte?
Wie?
Gerichte?
Ja. Kannst du noch ein bisschen mehr ausführen, wegen der Gerichte? Also gerade in Verbindung mit Noah.
Besonders vertraut an dich.
Wie?
Besonders vertraut.
Ja, aber man könnte ja viele andere Beispiele anführen. Und wir müssen jetzt herausfinden, warum genau diese drei ausgesprochen. Und das Stichwort Gericht, das hilft uns weiter.
Noah war der Einzige mit seiner Familie, der überlebt hat, weil das ja ein sehr hartes Gericht war.
Ja, also
die ganze Menschheit vernichtet.
Also gerade Noah war in einer Zeit, wo Gott die Menschheit richtete und er konnte überleben. Aber auch bei Noah sehen wir, er konnte nicht Stellvertreter sein für die anderen.
Ja, doch. Ja. Aber Roger, doch ist es ja so, dass er und sein ganzes Haus gerettet wurde.
Ja, seine Familie.
Seine Familie.
Aber die
heißt es aber Söhne und Töchter nicht im Hesekiel.
Ja, aber die waren nicht wegen der Gerechtigkeit Noahs, sondern die waren ja alle gehorsam dem Befehl Gottes und gingen auch in die Arche. Also so, das Prinzip bleibt in der ganzen Bibel erhalten, wie Spurgeon das gesagt hat, die Gnade fließt nicht im Blut. Also wenn wir bekehrt sind, wiedergeboren, unsere Kinder sind es nicht automatisch. Die müssen es selber tun. Und im Fall von Noah sehen wir, er überlebte, weil er Gott glaubte, und seine Familie überlebte nicht wegen ihm, sondern auch wieder, weil sie geglaubt haben. Aber die ganze übrige Menschheit hatte keinen Nutzen daran, dass Noah gerecht war.
Auffallend ist bei diesen drei Namen, dass es ja drei verschiedene Zeitepochen waren. Noah, Daniel, Hiob.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig sehe, sie lebten in Umständen, die bestimmt nicht besser waren, wie die geschilderte Situation hier unter Hesekiel.
Genau.
Das heißt, dass aus allen Epochen heraus treue Männer da sein können, die ihr Herz auf den Herrn ausrichten.
Also, sehr gut. Also man kann sagen, hier wird anhand der Heißgeschichte ein Prinzip gezeigt. Es war damals so und damals so. Und jetzt ist es immer noch so. Also die Prinzipien lernen aus der Heilsgeschichte. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Übrigens, man hat das so in jüngerer Zeit wieder ganz neu entdeckt. Ich sage wieder, weil das ist in der Bibel eigentlich schon längst drin. Dieses Prinzip, dass man, um ein Volk zu missionieren, den ganzen Heilsplan erzählen soll. Das ist sehr gut ausgearbeitet worden von New Tribes Mission. Das ist eine Mission, die sich spezialisiert hat für die Erreichung von eingeborenen Stämmen, die bisher unberührt waren. Und die haben festgestellt, wenn man ihnen einfach das Evangelium erzählt und gleich mit dem Kreuz beginnt und so, dann kommen die schon zum Teil zum Glauben, aber die vermischen dann sehr schnell alles mit ihren Kulten. Also Synkretismus, Religionsvermischung ist sehr schnell die Folge. Und man hat dann gemerkt, man muss anders vorgehen und das hat ganz große Erfolge gebracht. Man muss einfach die ganze Heilsgeschichte erzählen, von Anfang an. Also man beginnt mit 1. Mose 1, mit der Schöpfung, Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies, Noah, die Sintflut und so weiter. Man erzählt überhaupt nichts von den Evangelien. Und die erleben das ganz bewusst mit. Und man geht weiter. Abraham, Opferung von Isaac. Anstelle von Isaac kommt er wieder. Ägypten, Verschonung der Erstgeborenen durch das Lamm und sein Blut. Man geht bis ins Neue Testament. Und dann wird erzählt, dass jetzt der Angekündigte gekommen ist, der schon im Paradies angekündigt war, der Same der Frau, der einmal der Schlange der Kopf zertreten wird. Und dann erzählt man, wie er gekreuzigt und verworfen wird. Die Leute sind erschüttert. Und man kann das erleben, dass ein Stamm dann wirklich das so erlebt hat, wie die Jünger damals. Alle Hoffnungen, die sie jetzt plötzlich gehabt haben, waren am Boden zerstört. Und dann bei der nächsten Lektion wurde dann die Auferstehung behandelt. Und das Beispiel von einem indonesischen Stamm im Regenwald, an diesem Abend bekehrten sich dann sofort 100 Leute. Aber die haben das erfasst und dann konnte man ihnen sagen, schaut, es war doch so, bei Abraham, bei Noah, da gab es als Rettungsmittel die Arche, dann bei Abraham, da gab es den Witter, in Ägypten, da gab es das Lamm und nun hat Gott uns den Gekreuzigten und Auferstandenen gegeben. Also dieses Prinzip, anhand der Heilsgeschichte das Handeln Gottes zu illustrieren und zu verwurzeln, das ist genau das, was wir auch hier haben. Wenn auf Noah verwiesen wird, eben, die Menschheit wurde ausgerottet, aber Noah konnte nicht stellvertretend sterben. Und sein gerechtes Leben konnte nicht stellvertretend für die anderen dastehen. Wie war es bei Daniel übrigens? Ja, denken wir doch an Nebukadnezars Traum. Niemand konnte ihn deuten. Und dann wurden alle umgelegt. Da begann man die ganze intellektuelle Oberschicht in Babylon abzuschlachten. Das war immer noch im Prozess. Und dann kam man zu Daniel, denn er gehörte auch zu dieser Elite. Und er wurde gerettet. Aber warum? Er sagte, halt, ich kann werden dem König Antwort geben. Er ging ins Gebet, Gott hat ihm das mitgeteilt, hat ihm die Weisheit gegeben. Also Daniel wurde gerettet durch seine eigene Gerechtigkeit. Gott hat es den anderen Weisen nicht gesagt. Nur Daniel. Andere wurden massenweise abgeschlachtet. Aber Daniels Gerechtigkeit konnte nicht die Intellektuellen von Babylon retten. Und wie war es bei Hiob?
Bei Daniel denke ich gerade an Sprüche 11, Vers 8. Darf ich so noch mal an den
Stelle? Sprüche 11, Vers 8, ja.
Der Gerechte wird aus der Drangsal befreit. Ein herrlicher Vers.
Ja.
Hat in Bezug auf Daniel.
Jawohl. Aber du kannst es eben auch anwenden auf Noah. Und bei Hiob, wie war es da?
Ja, der konnte seiner Familie nicht helfen.
Ja, seine 10 Kinder kamen um. Das heißt allerdings nicht, dass sie gottlos waren. Aber eben seine Gerechtigkeit konnte nicht irgendwie schützend über der Familie stehen. Also hier lernen wir das Prinzip, es gibt keine Stellvertretung. Und trotzdem lehrt die Bibel aber die Stellvertretung. Ja? Aber es wird deutlich gemacht. Schon im Paradies hat Gott Adam und Eva Kleider gemacht aus Fellen. Und da wusste man, jemand muss kommen, der stirbt an unserer Stelle. Also Stellvertretung doch. Dann kommt das Opfer von Abel. Und wir sehen, Abel brachte nicht irgendwelche Tiere, sondern ganz auserwählten, schönsten Tiere, die er hatte. Also es muss ein ausgesprochener Auserwählter sein, der Stellvertreter. Dann gehen wir weiter bei Noah. Er opferte nur reine Tiere. Oder klar, es muss ein reines Opfer sein. Und dann kommen wir zu Abraham und da sehen wir, das Opfer sollte eigentlich ein Mensch sein. Aber nicht Isaac. Denn Isaac selber war auch ein Mensch, der gesündigt hatte. Es musste ein vollkommenes Opfer, ein völlig sündloses Opfer sein. Und das waren die alle nicht. Noah nicht, Daniel nicht, Hiob nicht. Also der Erlösung durch Stellvertretung geht nur über den Tod eines Menschen, der noch nie gesündigt hat. So haben wir also diese beiden Linien. Es gibt keine Stellvertretung und es gibt doch Stellvertretung. Ja.
Wo der Glaube Noahs erwähnt wird, Hebräer 11, Vers 7, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde. Nach dem Glauben ist. Auch hier wieder von Furcht bewegt.
Ja, das ist Gottes Furcht. Genau. Gut, es ist Zeit für Pause.
Ich habe da noch einen Gedanken, wie sieht es heute neutestamentlich aus? Damals sieht man, wer gerettet werden konnte. Und wie sieht es heute neutestamentlich aus? Wer hat da noch Verheißungen? Ich dachte da an Philadelphia. In Kapitel 2 und 3 der Offenbarung
ja.
Gibt es eine sehr schöne Verheißung. Weil du an meinem Namen festgehalten hast und mein Wort bewahrt hast. Und da kommt diese wunderbare Verheißung, werde auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung,
jawohl,
über den ganzen Erdkreis kommen.
Das ist also die Verheißung an die Gemeinde, vor dem kommenden Gericht der Drangsalszeit verschont zu bleiben. Ja? Sehr interessant. Aber auch da können wir nicht stellvertretend. Wenn gläubige Eltern entrückt werden, das hat keinen Einfluss auf die Kinder, wenn sie nicht selber die Bekehrung erlebt haben. Ja, machen wir Pause, Viertelstunde, 20 Minuten. Zu dem Problem der Stellvertretung können wir noch ein paar Verse lesen aus Psalm 49. Psalm 49, Vers 8, in der alten Elberfelder, Vers 7. Wer liest uns das vor?
Keineswegs vermag jemand, seinen Bruder zu erlösen. Nicht kann er Gott sein Messias geben, denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seelen und er muss davon abstehen auf ewig.
Vers, nächster Vers noch.
Dass er fortlebe immer da, die Grube nicht sehen.
Jawohl. Also der Vers dazwischen, wir haben drei Verse gelesen, der Vers dazwischen ist eigentlich ein Klammersatz. Denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele. Er muss davon abstehen auf ewig. Das ist ein Klammersatz, der eingeschoben ist. So müsste man lesen, keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, dass er fortlebe immer da, die Grube nicht sehe. Und so eingeschoben wird erklärt, eben Erlösung ist so etwas Kostbares, darum kann der Mensch das nicht für seinen Bruder tun. Und die Antwort wird dann gegeben im Neuen Testament, 1. Petrus 1, Vers 18, indem ihr dieses wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Das kostbare Blut vermag eben die Erlösung, die kostbar ist, bewirken. Aber nur das Blut Jesu Christi, sonst kann es niemand. Dieses Prinzip, also man könnte Psalm 49 7 bis 9 oder 8 bis 10 hier über Hesekiel 14, letzter Abschnitt, setzen.
Hohelied
8,
Vers 6. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Stimmung ihr Eifer. Ihre Bluten sind Feuerblumen an der Flamme Jahres. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen und Ströme überfluten sie nicht. Jetzt kommt. Wenn ein Mann all seinen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten.
Warum hast du diesen Vers angeführt?
Warum? Es geht einfach mir darum, dass man durch nichts, durch keine guten Werke sich den Himmel verdienen kann. Wenn ein Mann all seinen Reichtum, ich denke, in so Großkirchen auch geprägt.
Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, genau.
Gute Werke in
jawohl.
Kommt, nein, das ist unmöglich.
Sondern dass Erlösung nur möglich ist durch die Liebe Christi. Das meinst du?
Ja, genau.
Schön. Wir haben vier Typen von Gericht hier in Hesekiel 14. Können wir das kurz zusammentragen?
Hunger,
dann
die Tiere, dann Krieg und dann Pest.
Jawohl. Man könnte das ein bisschen weiter fassen. Hunger ist gewissermaßen ein ökonomisches Problem. Ja? Also ein Gericht durch eine katastrophale Ökonomie, Wirtschaft. An die wilden Tiere. Unter welchen Umständen kommt es nämlich dazu, dass plötzlich wilde Tiere massenweise auftreten, dass es eben zu einem Gericht für ein Land werden kann?
Gar nichts mehr zu fressen haben.
Ja, und das hängt zusammen mit?
Naturkatastrophen.
Mit?
Naturkatastrophen.
Ja, also man könnte sagen, mit einem ökologischen Ungleichgewicht, eine ökologische Katastrophe, ja? Das steht also auch stellvertretend überhaupt für ökologische Probleme. Dann haben wir Krieg, das steht symbolisch für oder stellvertretend für politische Probleme. Und dann haben wir Pest, für Krankheit, also Gesundheitsprobleme, sanitäre Probleme. Und das sind diese Geiseln, hat Gott gebraucht durch alle Jahrtausende bis heute. So können wir diese verschiedenen Arten von Gerichten Gottes auch heute ganz konkret noch erkennen. Und einmal greift Gott bei einem Volk ein durch diese Plage oder durch jene Plage. Aber wir müssen unbedingt in diesen Dingen nicht einfach so, schicksalshafte Entwicklungen sehen, sondern effektiv Gottes Hand. Ist zu dem Kapitel sonst noch etwas zu bemerken? Ja, sonst gehen wir nämlich weiter zu Kapitel 15 mit dem Gleichnis vom Weinstock. Bruno, ein kurzes Kapitel von 8 Versen.
Darf ich da nochmal etwas anknüpfen da an dieses Schwert, Hunger, böse Tiere, Pest, dieser Nachsatz, um Menschen und Vieh darin auszurotten.
Ja.
Deswegen diese Gerichte. Und ich denke, wenn heute ein Unglück passiert, dann heißt es so schnell, wenn es einen Gott gäbe, wieso lässt er das zu?
Ja.
Und es genau. Ist oft so, dass Selbstgläubige da keine Antwort darauf haben. Ich denke, es kann eine Ursache davon sein, ich denke an diesen Turm, der 18 Arbeiter da in den Tod riss, wo der Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehret, werdet ihr ebenso sterben. Das heißt, in euren Sünden sterben.
Ja.
Also immer wieder, das hat dann mit Gerichten oft etwas zu tun.
Mhm. Eben das, da wo gerade gefragt wird, ist, wo ist denn Gott, müsste man das Ganze umkehren. Das ist ja gerade ein Zeichen, dass Gott in der Geschichte wirkt. Das ist genau das Umgekehrte. Wir können Gott gerade darin erkennen, sein Wirken. Aber souverän. Manchmal fragt man sich, warum hat dieses Land und nicht unser Land? Das ist die Souveränität Gottes. Aber früher oder später kommt das Gericht, das wissen wir. Und wir wissen es auch aus der Offenbarung ganz ausdrücklich, dass gerade unsere Zivilisation, die, wenn man so denkt, die letzten Jahrzehnte so verschont worden ist im Vergleich zu Ländern der Dritten Welt. Und man denkt, warum die und nicht wir? Aber dann sehen wir in der Offenbarung gerade, dass unsere Zivilisation in einer ganz besonderen Weise durchgeschüttelt werden wird. Das ist noch künftig. Und so muss man in der Souveränität Gottes Langmut, Gottes Geduld, Gottes Chance und Gnade sehen. Darauf müsste man auch eben hinweisen, dass es völlig unverdient ist, dass unsere Kultur gerade von solchen schweren Schlägen, wie sie andere Völker in den vergangenen Jahren erlebt haben, verschont geblieben ist, obwohl unsere Moral wirklich am Boden ist. Gut, dann gehen wir zu Kapitel 15, Bruno.
Und das Wort Jehovas geschah zu mir also, Menschensohn, was ist das Holz des Weinstocks mehr als alles andere Holz, die Rebe, welche unter den Bäumen des Waldes war? Wird Holz davon genommen, um es zu einer Arbeit zu verwenden? Oder nimmt man davon einen Pflock, um irgendein Gerät daran zu hängen? Siehe, es wird dem Feuer zur Speise gegeben. Hat das Feuer seine beiden Enden verzehrt und ist seine Mitte versenkt, wird es zu einer Arbeit taugen? Siehe, wenn es unversehrt ist, wird es zu keiner Arbeit verwendet. Wie viel weniger, wenn das Feuer es verzehrt hat und es versenkt ist, kann es noch zu einer Arbeit verwendet werden. Darum, so spricht der Herr Jehova, wie das Holz des Weinstocks unter den Bäumen des Waldes, welches ich dem Feuer zur Speise gebe, also gebe ich die Bewohner von Jerusalem dahin. Und ich werde mein Angesicht wider sie richten, aus dem Feuer kommen sie heraus, und Feuer wird sie verzehren. Und ihr werdet wissen, dass ich Jehova bin, wenn ich mein Angesicht wider sie richte. Und ich werde das Land zur Wüste machen, weil sie Treulosigkeit begangen haben, spricht der Herr Jehova.
Es geht um den Weinstock. Wofür steht der Weinstock in diesem Kapitel?
Für die Frucht.
Ja, aber jetzt hier, womit wird es verglichen, meine ich? Welchen Vers? Welcher Vers besagt das? Vers 6, ja, am Schluss. Also gebe ich die Bewohner von Jerusalem dahin. Der Weinstock steht für die Stadt Jerusalem. Nun, Hesekiel wird belehrt, was ist das Besondere am Holz des Weinstockes? Fassen wir das mit eigenen Worten zusammen.
Es ist so nichts zu gebrauchen.
Außer?
Verbrannt zu
Nein, schon ein bisschen mehr. Nein. Also, das Holz hat doch eine Funktion, sonst hätte es Gott gar nicht erschaffen.
Die Reden zu halten.
Wie?
Um die Reden zu halten.
Ja, das wäre zu wenig. Dann verbrennt man es. Der eigentliche Nutzen ist, ja gut, das hängt aber damit zusammen, aber der eigentliche Nutzen ist, damit es Frucht bringt, Trauben. Und darum müssen natürlich die Reben gehalten werden, natürlich. Aber eben dieses Holz hat eigentlich keinen Nutzen, außer wenn dadurch Traubenfrucht gebracht wird. Und darum ist natürlich diese Pflanze so ein ganz besonderes Bild für Frucht. Das Frucht steht so im Vordergrund, weil sein ganzer Existenzsinn besteht im Fruchttragen. Also wenn der Weinstock keine Frucht bringt, dann ist er sinnlos. Bei anderen Bäumen könnte man sagen, ja gut, dann könnte man eben noch irgendein Werkzeug daraus machen. Eben Vers 3, wird Holz davon genommen, um es zu einer Arbeit zu verwenden. Und man könnte wenigstens einen Pflock daraus machen, aber das kann man mit dem Holz auch nicht. Und wenn es schon in gutem Zustand nichts wert ist, sagt Gott, dann erst recht nicht, wenn man es verbrennt. Da hat es erst recht keinen Nutzen. Und damit will Gott illustrieren, Jerusalem, die auserwählte Stadt, die Stadt des Tempels. Da war ja der salomonische Tempel damals. Und der sollte ein Zeugnis sein unter den Völkern, es gibt nur einen Gott. Darum hatte Israel einen Tempel in Jerusalem. Aber Israel ist diesem einen Gott untreu geworden, ist dem Götzendienst verfallen. Und dann sagt Gott, dann hat Jerusalem keine Existenzberechtigung mehr. Wenn keine Frucht gebracht wird, dann ist Jerusalem sinnlos. Und was macht man mit dem Holz des Weinstocks? Eben, man kann es gerade noch fürs Verbrennen brauchen. Darum muss Jerusalem verbrannt werden. Was dann eben einige Jahre nachher geschehen ist. Im Jahr 586 ging Jerusalem samt dem salomonischen Tempel in Flammen auf. Und man hat übrigens die Brandspuren von damals, die kann man heute noch sehen bei den Ausgrabungen in Jerusalem. Sogar die Brandspuren sind noch da vom Jahr 586 vor Christus. Habe ich auch schon mal, glaube ich, letztes Mal darauf hingewiesen, auch die Pfeilspitzen der Babylonier aus dem Krieg damals, da hat man sogar gefunden. Es wird gesagt in Vers 4, in der Mitte, hat das Feuer seine beiden Enden verzehrt und ist seine Mitte versenkt, wird es zu einer Arbeit taugen. Also da wird zuerst mal von den Seiten her verzehrt und dann kommt die Mitte. Und so ist es eigentlich gewesen damals. Wir haben ja gesehen, vor Hesekiel im Jahr 605 wurde Jerusalem bereits eingenommen von den Babyloniern. Und dann im Jahr 597 nochmals, da kam dann Hesekiel in die Gefangenschaft. Und dann im Jahr 586 wurde dann der Tempel und alles verwüstet. Also von den beiden Seiten her ist bereits gekommen, aber die Mitte noch nicht. Das wird hier so quasi auseinandergehalten. Die beiden Enden verzehrt und dann die Mitte versenkt. So ist es auch mit Jerusalem gekommen. So in drei Phasen. Im Neuen Testament wird auch über den Weinstock gesprochen. Wo? Johannes 15. Schlagen wir das auf. Ja, ganz genau. Aber jetzt haben Sie ein Wort weggelassen. Ja. Und jetzt sehen wir gerade, warum das so wichtig ist. Reinhold, lies mal Johannes 15, 1 bis 6.
Ja, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, bereinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibet in einem Weinstock, als auch ihr nicht. Ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen.
Ja, vielleicht hat man sich schon gefragt, warum wird hier gesagt, ich bin der wahre Weinstock? Dann muss es doch einen Gegensatz geben zum wahren Weinstock. Und da haben wir den Gegensatz, der Weinstock Jerusalem, der keine Frucht gebracht hat und darum seine Sinnbestimmung verloren hat. Und dann kam der Messias, der Christus, und er hat in seinem Leben für Gott Frucht gebracht und darum ist er der wahre Weinstock. Und er sagt, alle, die sich zu mir halten, dass die sind Reben. Und er sagt aber, wenn nun eine Rebe an mir keine Frucht bringt, dann wird sie abgeschnitten. Jetzt könnte man natürlich daraus folgen, aha, dann können wiedergeborene Menschen wieder verloren gehen. Was sagt ihr dazu?
Niemand.